Aber die Geld erhalte. Ja, da werde ich zuerst auf die Netzstruktur ein bisschen eingehen, wie das verteilt ist. Dann die Übertragungsprotokolle, die Verschlüsselung und die Schlüsselverwaltung. Zuerst muss man unterscheiden, es gibt verschiedene Bezahlmethoden. Das, was man oft sieht als Symbol, ist diese Karte mit diesen Zahlen für PIN. Das bedeutet, dass man bei seiner EC-Kartenzahlung eine PIN eingeben muss. Das hat den Vorteil, dass der Händler, bei dem dann bezahlt wird, eine Zahlungsgarantie bekommt. Die Zahlungen, die man an so einem Gerät tätigt mit einer PIN, die kann man auch nicht rückgängig machen ohne weiteres. Im Gegensatz zu den Zahlungen mit Unterschrift, die man, wenn man 4 Wochen Einspruchsfrist dagegen hat. Das ist für den Händler ganz schön. Der Nachteil davon ist, dass man 0,3% Gebühr bezahlt. Die muss der Händler bezahlen. Das ist der Grund, warum manche Läden immer noch kein Elektronik-Cash haben, weil das relativ teuer ist. Also man muss eine Monatsgebühr von irgendwie 200 Mark bezahlen, man muss das Gerät mieten, man muss irgendeinen Anschluss haben dafür und man muss noch von jedem Betrag, der abgerechnet wird, auch noch eben diese 0,3% oder mindestens 0,15 D-Mark bezahlen. Das ist immer besonders lustig, wenn man in der Tankstelle irgendwie ein Eis für eine Mark kauft oder so und dann mit EC-Karte bezahlen will, dann freuen die sich gar nicht. Und was davon natürlich ein Nachteil ist, ist, dass man dazu eine Online-Verbindung braucht, weil die PIN bei dem normalen Elektronik-Cash, wenn es nicht über die Chipkarte passiert, sondern also mit einer Karte, die nur über den Magnetstreifen authentifiziert wird, wird die PIN praktisch verschlüsselt und eingeschickt über das Netz und kommt dann praktisch über das Netz eine Bestätigung zurück. Das heißt, es muss immer eine X25 oder eine ISDN oder sonst irgendeine Verbindung bestehen. Dann gibt es halt das elektronische Lastschriftverfahren. Das ist das, wo man unterschreiben muss. Dazu wird im Endeffekt die Karte nur als eine Art Ausweis und Datenträger benutzt. Da steht halt einfach die Kontonummer und die Bankleitzahl drauf. Und im Endeffekt füllt der Laden einfach eine Einzugsermächtigung aus und zieht das Geld ein. Deswegen hat man da auch die 4 Wochen Widerspruchsrecht. Und im Gegenzug gibt die Bank dann die Anschrift von dem Besitzer raus. Das heißt, wenn man da irgendwas, eine falsche Buchung drauf hat, dann kann man die einfach bei der Bank rückgängig machen. Der Laden kriegt dann die Adresse und der schickt dann eine böse Rechnung. Und dann muss der Laden einem anhand der Unterschrift beweisen, dass man das wirklich gewesen ist. Im Normalfall entsteht dadurch keine Gebühr, deswegen haben die Läden das etwas lieber. Sie haben die Möglichkeit, für 10 Pfennig eine Sperrdatei abzufragen ab und zu. Da sind gesperrte Karten eingetragen. Und normalerweise ist es so, dass die PIN-Geräte das automatisch machen, wenn der Betrag über einen gewissen Schwellwert geht. Ja, der Vorteil davon ist, dass das auch offline passieren kann, also man braucht keine Online-Verbindung, außer eben für diese Abfrage. Dann gibt es halt das Maestro, das sieht man auch häufiger, dieses Zeichen jetzt immer mehr. Das ist eigentlich dazu da, um ausländische EC-Karten von ausländischen EC-Karten Abbuchungen zu machen. Das Lustige bei EC-Karten ist, dass sie zwar EC-Karten heißen, aber nicht in Europa funktionieren überall, sondern eigentlich funktionieren die deutschen EC-Karten nur so richtig in Deutschland und in Frankreich. In den Läden nehmen die nicht besonders gerne oder es geht nicht und in der Schweiz geht es auch nicht richtig. Meistens geht es nur an den Bankautomaten, nicht in den Läden so richtig. Das liegt daran, dass es sehr viele Netzbetreiber gibt und die müssen untereinander Verträge abschließen, wer welche Gebühren wie bezahlt. Und das, also technisch würde das theoretisch alles gehen, aber die wollen noch nicht so richtig. Bei dem Maestro ist es dasselbe, da muss man auch eine PIN eingeben und kriegt wieder eine Zahlungsgarantie. Und dafür ist die Gebühr hier gleich deutlich höher, nicht mehr 0,3%, sondern schon 0,95%. Das ist schon relativ viel, wenn man überlegt, dass da überall fast 1% vom Preis an die Bank abgeht. Kann man auch verstehen, warum die da Interesse dran haben, dass jeder so eine Karte hat und alles damit bezahlt. Ja, dann gibt es halt die normalen Kreditkarten, mit denen kann man an diesen Terminals meistens auch bezahlen. Meistens wird mit Unterschrift legitimiert, das ist dann so ähnlich wie bei dem Lastschriftverfahren. Da kriegt zwar der Laden eine Zahlungsgarantie bis zu einem gewissen Betrag, Das hängt aber auch davon ab, zum Beispiel Kreditkartenabbuchungen übers Netz, wo der Betreiber denjenigen nicht persönlich gesehen hat und keine Unterschrift kontrollieren kann. Dort gibt es eine höhere Risikobeteiligung für den Betreiber als jetzt in einem Geschäft. Und wenn dabei noch der Ausweis kontrolliert wird oder eine Ausweiskopie vorliegt oder so, dann gibt es noch unterschiedliche Levels und davon hängen dann auch die Gebühren ab. Also die müssen von den über die Netzbetreiber mit den Kreditkartenbetreibern mehr oder weniger individuell ausgemacht werden. Da gibt es so verschiedene Klassen, in die man dann reinkommt. Je nachdem, ob man es jetzt online macht oder nur offline. Oder die Gebühren sind dort teilweise auch relativ hoch. Das merkt man auch, wenn man irgendwo mit Kreditkarte an irgendeinem komischen Telefon telefoniert oder so, dann zahlt man teilweise 2 bis 5 Mark nur, dass die Kreditkarte angenommen wird. Ja. Um das Ganze jetzt, dass das funktionieren kann, gibt es eben Netzbetreiber. Die Netzbetreiber stellen praktisch die technische Ressourcen zur Verfügung, dass diese Abbuchungspakete den richtigen Weg zur richtigen Bank finden. Sie haben auch die Aufgabe, solche Sperrlisten zu cachen, sodass die nicht dauernd durch das Netz fließen. Da machen sie natürlich das Routing. Sie erkennen anhand der Bankleitzahlinformationen oder bei Kreditkarten anhand der Herausgeberinformationen, an welchen Knotenpunkt es weitergeleitet wird. Dann wird meistens bei den Netzbetreibern eine Umschlüsselung gemacht. Das heißt, ein Netzbetreiber gibt eigene Schlüssel raus für seine Terminals und die Pakete, die reinkommen, die werden mit diesen Schlüsseln beim Netzbetreiber entschlüsselt und mit einem neuen Schlüssel, der für die verschiedenen Banken oder wenn es über den zentralen Kreditausschuss läuft, wieder neu verschlüsselt und läuft dann wieder weiter übers Netz. Dann machen Sie damit auch ein...
Sind die Netzbetreiber die Banken oder sind das unabhängig auf der
Gesellschaft? Teilweise gibt es Banken, die sowas haben, aber zum Beispiel auch die ganzen Mineralölkonzerne, also Esso, BP und so, sind alles auch Netzbetreiber. Die verwenden das auch deswegen gerne, weil die über ihre Netze auch die ganzen Warenwirtschaftssysteme machen. Also wenn man in irgendeiner Tankstelle irgendwo 5 Stück Eis kauft oder so, dann weiß das die BP-Zentrale, dass dort das Eis bald leer geht und dann kann das direkt damit abgerechnet werden. Damit kann man natürlich auch irgendwelche Statistiken führen, wer wie viel Eis einkauft oder sonst was, weil das alles im gleichen Paket übertragen ist. Die machen damit natürlich dann auch ein Schlüsselmanagement. Die müssen wissen, welches Terminal welche Schlüssel hat und welche Schlüssel ungültig sind und solche Sachen. Dann gibt es da zu Übertragungsprotokolle. Die sind immer noch relativ proprietär. Also jeder Netzbetreiber hat so ein bisschen seinen eigenen Dialekt. Seit ein paar Jahren sind über 80%, nennt sich der Standard Poseidon. Wobei die meisten eben auch davon Dialekte machen. Also die haben dann eben für ihr Warenwirtschaftssystem noch extra Anhängsel damit drin oder ihre Terminals, die sie verwenden, können irgendwie die Triple-Desk-Verschlüsselung noch nicht richtig schnell und deswegen wird halt trotzdem noch Desk verwendet oder sonstige Varianten, die man sich da denken kann. Dann als Datennetz gibt es eben das normale ISDN-B-Kanal. ISDN über den D-Kanal gibt es als Variante und es gibt auch noch DATEX-P. Das hängt immer vom Netzbetreiber ab und auch von dem Datenaufkommen, was da anfällt. Ja. Dann gibt es noch die Möglichkeit, bei Kreditkarten und bei den Unterschriftsbuchungen, wo man ja keine Online-Verbindung braucht, dass die Terminals sich immer nachts einwählen. Die haben dann plus minus in einem gewissen Bereich, suchen die sich per Zufall irgendeine Zeit raus, wählen sich dann ein und übertragen dann die ganzen Buchungen an die Zentrale. Genau, da gibt es eben noch die Zusatzdaten, die damit übertragen werden. Eben, es gibt Händlerkarten, gerade bei den Tankstellen gibt es viele Tankstellen, die eigene Karten haben oder Karten für Lastwagen. Es gibt sehr viele Firmen, die für ihre Lastwagenfahrer eigene Tankkarten haben, die dann über irgendwelche Firmen abgerechnet werden, die da spezielle Preise kriegen. Dann werden teilweise die Benzinpreise direkt auch damit übertragen und die Anzeigetafeln und die Tanksäulen damit aktualisiert. Dadurch kann man praktisch während dem Tag mehrfach seinen Preis ändern und die Sperrlisten werden natürlich übertragen. Da steht dann drin, welche Kreditkarten oder EC-Karten gesperrt sind und nicht angenommen werden dürfen. Ja. So ein Telegramm ist so aufgebaut, es fängt am Anfang, kommt immer eine Bitmap, Eine Bitmap bedeutet hier, das sind 8 Bytes und jedes Bit in diesem Byte signalisiert das Vorhandensein von so einem Teilpaket. Das heißt, wenn man die Position von einem Paket innerhalb dieses ganzen Paketes berechnen möchte, also jetzt, wenn man zum Beispiel die Nummer 4, den Betrag, finden möchte, dann muss man nachgucken, ist da drin eine PAN vorhanden? Wenn ja, muss man so viel Bytes, wie eine PAN normalerweise groß ist, weitergehen im Paket. Da muss man nachgucken, ist Bit 3 gesetzt, muss dann wieder entsprechend Byte weitergehen und kommt dann halt zum Betrag. Das hat den Vorteil, wenn in den Nachrichten nur sehr wenig drin ist, dann werden die relativ klein. Zum Parsen ist das nicht besonders schön, weil man immer der Reihe nach da durchgehen muss. Aber das ist einfach so. Ja. Dann steht am Anfang immer noch ein Nachrichtentyp drin. Der sagt praktisch, um was es in dieser Nachricht geht. Das kann man grob einteilen. Also es gibt noch viel mehr Nachrichtentypen, als hier draufstehen.
Das ist jetzt Poseidon?
Das ist Poseidon und Dialekte. Also die Nachrichtentypen sind ziemlich gleich. Also zumindest die groben, die hier drinstehen. Und zwar ist es so, dass die 0200er Nachricht ist immer eine Anfrage, wenn jetzt jemand was abbuchen möchte oder wenn eine Autorisierung stattfinden soll. Das heißt, wenn man an der Tankstelle seine EC-Karte reinschiebt, dann kommt ja immer dieser Text, autorisieren bis 150 Mark oder irgend sowas. Das heißt, da wird zuerst einmal 150 Mark formal abgebucht von dem Konto und geguckt, ob das okay geht. Und nach dem Ende vom Tanken wird der Restbetrag praktisch wieder storniert. Und dann wird eine 200er Nachricht praktisch weggeschickt. Dort sind alle möglichen Daten drin enthalten, das sehen wir dann nachher. Wenn es eine PIN-Buchung ist, dort auch die PIN mit drin und als Antwort kommt eben dann eine 210er Nachricht. Und dort steht drin, ob die Buchung so okay geht oder was es für Probleme gibt. Wenn jetzt bei einer Tankstelle zu viel abgebucht wird, also praktisch so eine Vorautorisierung passiert über die 150 oder 200 Mark, dann kommt danach, wenn man fertig ist mit Tanken, so eine Online-Storno-Anfrage. Da steht dann praktisch drin, wie der Betrag nun tatsächlich sein soll. Da ist es natürlich wichtig, dass die Abbuchungsgeräte so gestaltet sind, dass die sowas nicht vergessen. Also da legen die relativ viel Wert drauf, dass das nicht passiert, weil es könnte ja sein, dass Stromausfall ist, nachdem die 200er Nachricht durchgegangen ist. Und dann kriegt man seinen Storno nicht mehr durch und dann wird man für die 150 Mark belastet, obwohl man vielleicht gar nicht getankt hat. Und das sollte natürlich im Normalfall nicht passieren. Ja, dann gibt es Diagnoseanfrage. Das sind diese Pakete, wo dann diese ganzen Zusatzdaten drin sind, wie Sperrlisten und all solche Sachen. Also da schickt das Terminal das hin, das schickt dort seine Seriennummer und seine Terminalnummer mit und bekommt dann die Preislisten und all diese Sachen mitgeteilt. Ganz am Anfang sind noch wichtig die 9000er Nachricht, das ist die Initialisierung. Wenn so ein Terminal sich einwählt ins Netz, dann muss es sich mit einem Hashwert oder mit einer Zufallszahl und einem Hashwert dazu praktisch autorisieren gegenüber dem Netz und das Netz gegenüber dem Terminal auch. Und danach ist praktisch die Verbindung zustande gekommen. Dadurch wird sichergestellt, dass man da nicht irgendwas dazwischen schraubt oder selbst gebastelte Terminals irgendwo an eine Leitung klemmt. Ja. Also ganz am Anfang steht diese Bitmap, die besteht eben aus 64 Bit. Die kann theoretisch noch länger sein, also es gibt eine Erweiterung auf 128 Bit und zwar dann, wenn das letzte Bit von den 64 Bit gesetzt ist. Dort steht aber bis jetzt nichts drin, das ist also noch Erweiterung für die Zukunft. Ja, jedes Bit steht eben für das Vorhandensein von einem Telegrammabschnitt. Wenn man den bestimmten Telegrammabschnitt sucht, muss man eben das der Reihe nach durchzählen. Dummerweise gibt es da drin auch noch Felder, die variablen Längen haben und die Längen steht immer am Anfang von dem Feld drin. Das heißt, man muss dann praktisch erstmal bis zu dem Feld mit der variablen Länge hinzählen, muss dort nachgucken, wie lang es denn ist, diese Zahl aufaddieren auf den Zeiger und dann weiter mit der ganzen Geschichte, bis man zu seinem Feld kommt. Ja. Dann als nächstes in dem Paket kommt diese PAN drin, das ist die Personal Account Nummer. Und das sind im Wesentlichen Daten, die aus dem Magnetstreifen kommen. Also zum Beispiel bei der EC-Karte ist das Feld 3 auf dem Magnetstreifen, auf der Spur 3. Dort steht der Branchenhauptschlüssel drin, der ist immer 59 bei der EC-Karte. Die Bankleitzahl und die Kontonummer, damit ist das Konto eindeutig identifiziert, mehr braucht man praktisch nicht. Bei Maestro steht dort eben der Branchenhauptschlüssel, der Kartenherausgeber, weil es im internationalen Umfeld keine eindeutigen Bankleitzahlen gibt, braucht man eben dort verschiedene Branchenhauptschlüssel, um die einzelnen Länder auseinanderzuhalten und dann eine Kartennummer. Und bei Kreditkarten ist das unterschiedlich, da hängt es vom Hersteller ab und das wird von den Netzbetreibern dann einfach an den entsprechenden Hersteller geroutet und der muss das selber auseinanderfieseln. Also das sind einfach Teile von Daten, die auf dem Magnetstreifen stehen. Da ist einfach definiert, es müssen die Bits 15 bis 23 oder sowas von dem Magnetstreifen müssen übertragen werden. Das gleiche gilt natürlich auch für Karten mit Chip drauf. Da kommen die Daten dann halt nicht von den Magnetstreifen, sondern aus dem Chip. Ja. Dann gibt es ein Abwicklungskennzeichen. Dort steht es dann nochmal genauer drin, was damit gemeint ist. Also wenn jetzt eine 200er Nachricht kommt, um zu sagen, dass jetzt ein Betrag abgebucht wird, dann kann da drin stehen eben die 01 für eine Barauszahlung oder die 37 für eine EC-Chipkarte oder die 58 für Bonuseinlösungen, wenn man irgendwas, keine Ahnung. Und hinten dran steht dort immer noch eine Belegnummer, das ist dazu da, um zum Beispiel die Storno-Buchung zu der vorhergehenden Buchung zu matchen zu können. Ja, aber Betrag ist eigentlich klar, der steht eben in Cent oder in Pfennigen, also immer in der kleinsten Einheit von der jeweiligen Währung und wird mit führenden Nullen aufgefüllt. Da gibt es dann weiter hinten noch ein Feld, das gibt die Währung an. Dann ganz wichtig ist dann noch eine Trace-Nummer, da wird bei jedes Terminal hat einen eigenen Zähler und dieser Zähler, der wird immer nur aufwärts gezählt und wenn der praktisch oben ist, dann fängt er halt wieder bei 1 an, um praktisch die einzelnen Transaktionen zusammenzubündeln. Also da gibt es ja immer eine Anfrage und eine Antwort und eventuell noch mehrere Storno-Nachrichten dazu. Und um zu sehen, welche da zusammengehören, kriegt jede so eine Nachricht so eine Nummer. Und diese gleichen Nummern, die sieht man auch auf diesen Ausdrucken, die man immer im Laden bekommt. Dort stehen diese Trace-Nummern auch immer drauf. Die sind dann für den Netzbetreiber wichtig, wenn man da irgendwie Einspruch erhebt und sagt, da war irgendwas nicht in Ordnung. Dann kommt ein Antwortcode zurück, der steht natürlich nur drin, wenn es eine Antwortnachricht ist, also in einer 210er-Nachricht oder in einer 410er-Nachricht. Bei einer abgehenden Nachricht macht es nicht besonders viel Sinn. Ganz lustig ist da zum Beispiel die 34, die heißt Manipulationsverdacht. Die kommt immer dann, wenn irgendwelche Daten irgendwie komisch sind. Bei manchen Netzbetreibern kommt die aber dauernd, also auch wenn man die PIN falsch eingibt oder wenn die Karte abgelaufen ist oder sonst was. Also das wird sehr unterschiedlich gehandhabt, wann dort welche Sachen drinstehen. Das Lustige dabei ist, dass meistens die gleichen Texte angezeigt werden auf dem Display, weil der Betreiber von der Tankstelle oder so das nicht wissen soll praktisch. Also der wird dann nur angezeigt, Karte nicht gültig oder wenn die Karte leer ist oder sowas, dann wird auch nur Zahlung nicht möglich angezeigt. Da wird also nicht angezeigt, Konto ist leer oder irgend sowas oder ist überzogen um 1000 Mark oder sowas. Das dürfte da nicht angezeigt werden. Dann gibt es noch die Möglichkeit, Karte gestohlen, bitte einziehen. Das wird in Deutschland nur bei den Geldautomaten eingesetzt. Also so ein Tanksteinpächter oder so, der hat nicht irgendwie das Recht oder so, da die Karte einzuziehen. Ist aber in anderen Ländern teilweise üblich. Also in anderen Ländern, gerade auch in Amerika, kann es passieren, dass einem die Kreditkarte durchgeschnitten wird, wenn die Meldung kommt. Die haben also teilweise die Anweisung, die dann zu vernichten. Oder in der Schweiz werden die EC-Karten auch eingezogen am Tankautomaten.
Ich weiß, wir haben Codes ausgegeben. Nichtsdestotrotz.
Das
auch in den Läden, also wenn die Karte zum Beispiel gesperrt ist, wird sie durch abtragen in der Stadt.
Das kann sein, dass es bei manchen Terminals angezeigt wird, aber es steht explizit halt drin, dass keine kundendiskriminierenden Texte angezeigt werden dürfen.
Das ist aber jeder Händler bekommt ja seine Liste, was die Codes bedeuten.
Ja.
Was Kreditkarten anbelangt, ist es aber auch in Deutschland üblich, dass die von einem Händler oder so eingezogen werden können. Soweit ich weiß, weil ich kenne jemanden, der hat ein Café und der sagt, es kann durchaus vorkommen, dass er eine Kreditkarte durchschneiden muss, wenn er einen bestimmten Code zurückkriegt.
Ja, dann hat jedes Terminal halt eine Terminal-ID. Die wird entweder beim Produzieren des Terminals reingebracht oder beim erstmaligen Einwählen. Da gibt es Nummernkreise für jeden Netzbetreiber, sodass die Terminal-IDs zumindest innerhalb Deutschlands eindeutig sind, auch bei unterschiedlichen Netzbetreibern. Und ja, dann das nächste Feld wäre dann der Währungscode. Da steht halt eben eine Zahl drin für die entsprechende Währung. Also spätestens in einem Jahr steht dort nur noch Euro drin überall. Sollte zumindest. Ja. Dann kommt die PAC, das ist die Personal Authentication Code. Das ist die verschlüsselte PIN. Da wird die PIN, die man an den Terminal eingibt, praktisch so angeordnet, dass man nachher 8 Byte hat. Und zwar steht zuerst eine 1, also auf dieser Tabelle, die da unten ist, ist es oben die Nummerierung der Bytes und unten sind jeweils Nibbles. Also das ist dann so kodiert, dass es in Hex-Schreibweise praktisch, dass man das lesen kann. Zuerst kommt immer eine 1, das heißt ISO-1-Format. Die Maestro-Karten verwenden dort ein ISO-0-Format, dort steht dann vorne ein 0 dran. Und hinten wird eben nicht, wird bei Maestro nicht mit Nullen aufgefüllt, sondern mit irgendwelchen Daten von der Karte. Wird es noch mit XOR verknüpft für irgendwie zusätzliche Sicherheit oder so. Das nächste Nibble gibt die Länge der tatsächlich eingegebenen PIN an. Und dann sieht man viermal ein P, das heißt die PIN muss sowieso mindestens 4 Stellen haben. Und danach steht immer PF, das heißt, dort steht entweder eine Ziffer von der PIN oder es wird mit Zufallszahlen aufgefüllt. Und diese 8 Byte, die man hier erhält, die werden dann mit Triple DES oder bis Ende dieses Jahres noch mit DES verschlüsselt.
Und war das bis vor kurzem irgendwie möglich, also die PIN auf der Karte zu entschlüsseln, also dass da gar keine Online-Verbindung hätte bestehen müssen?
Ja, es gab eine Möglichkeit, die PIN aus den Daten der Karten zu berechnen. Das lag daran, dass die Banken früher auch PIN-Verifikation durchführen wollten, ohne dass sie eine Online-Verbindung haben. Das ist aber mittlerweile, glaube ich, von allen Banken nicht mehr auf der Karte enthalten.
Ja? Also ich habe gehört, dass bei Offline-Geldautomaten, die ja vielleicht mal keine Netzverbindung haben, was passiert, man aber trotzdem Geld abgeben kann.
Also früher war es auf jeden Fall so, dass man bestimmte Daten auf der PIN mit einem geheimen DES-Schlüssel verschlüsselt hat und daraus einen Hash gebildet hat und das war die PIN. Das war auch der Grund, warum man seine PIN nicht ändern konnte und warum die PIN fest zu einer Karte gehört hat. Das heißt, wenn man eine neue Karte gekriegt hat, hatte man auch zwingend eine andere PIN, weil die einfach von den Daten auf der Karte abhing. Und diese Möglichkeit ist eigentlich schon seit einem Jahr oder sogar schon seit 2 Jahren vom ZKA eigentlich nicht mehr erlaubt. Es gab aber zumindest bis vor einem Jahr noch Banken, die es trotzdem eingesetzt haben, weil sie ihre Terminals nicht umstellen konnten. Mittlerweile müssten sie es aber eigentlich wirklich haben, weil die Zulassungen für diese Terminals sind einfach abgelaufen.
Im Fragen warten, bis ich euch das Mikrofon gebe, wenn ihr euch meldet, weil man hört hinten sicherlich nichts, wenn man vorne irgendwie vor sich ins Lust hat. Danke.
Und du sagtest eben, dass sich sowohl Terminal als auch Netz gegenseitig authentifizieren müssen und dass da niemand dazwischen kann. Kann dennoch ein krimineller Händler vielleicht am Terminal selber vor der Verschlüsselung die PIN herausziehen, seitlich? Gibt es Schnittstellen im Terminal zu einem PC beispielsweise?
Diese Terminals, die brauchen sowohl eine softwaremäßige als auch eine hardwaremäßige Zertifizierung und müssen praktisch eine Sicherheitsprüfung durchlaufen. Die ist allerdings je nach Terminal unterschiedlich genau genommen. Also es gibt Terminals, wo sehr viel Aufwand getrieben wird, wo also irgendwelche Schleifen drin sind, sodass man auch nicht kleinste Löcher reinbohren kann, um irgendwelche Drähte anzupieksen. Ich meine, was natürlich immer geht, ist, dass man in der Tankstelle einfach ein selbstgebasteltes PIN-Gerät hinstellt, was halt irgendwie echt aussieht. Und das liest einfach der Magnetstreifen aus und den, nimmt den PIN entgegen und man vergisst halt die Abbuchung, schenkt dem Benutzer die 60 Mark Tankgebühr Und mit den Daten, die man dann hat, kann man eine Blankokarte beschreiben und kann mit der wieder irgendwo anders tanken. Das gab auch schon so einen Fall, der ist aber tatsächlich aufgeflogen, dadurch, dass man die ganzen Abbuchungen, die irgendwo quer durch Deutschland verteilt waren, alle korreliert hat, die Kontoauszüge, und man hat herausgefunden, dass die alle bei einer bestimmten Tankstelle getankt haben und sie haben den dann erwischt. Aber theoretisch kann man sich da nicht sicher sein, man wäre sich erst dann sicher, wenn die EC-Karte einen Chip enthält und auch das PIN-Pad sich gegenüber der EC-Karte verifizieren müsste und das PIN, die Chipkarte dann irgendein halbwegs geheimes Wort einfach auf dem Display anzeigt, dann kann der Benutzer zumindest sicher sein, wenn er das jedes halbe Jahr mal ändert und der Tankstellenbetreiber nicht mit aufs Display guckt, dass es echt ist, weil die Karte würde das Wort nur dann rausgeben, wenn es eben authentifiziert ist. Ja. Dann gibt es Verschlüsselungsparameter. Die sind dazu da, um diese Session Keys zu berechnen. Und zwar ist es so, dass die Schlüssel, die da verwendet werden, die werden eben nicht immer der gleiche benutzt, sondern es wird für jede Übertragungssession ein neuer dynamischer Schlüssel generiert, damit man nicht irgendwelche Korrelationsanalysen machen kann. Sonst würden gleiche Pins ja gut, es sind sowieso Zufallszahlen drin, aber man könnte ja irgendwelche Angriffe drauf fahren. Also es wird für jede Übertragung ein neues Schlüsselpaar verwendet. Und zur Berechnung von diesem Session Key wird ein 8-Byte Schlüsselindex verwendet und eine Keyset Number. Die Keyset Number, die gibt einfach an, wie der Schlüssel, das ist eine Nummer, die vom Schlüssel abhängt, die verwendet wird. Also der Netzbetreiber gibt dem Terminal einen Schlüssel und dieser Schlüssel hat eine bestimmte Nummer. Und wenn dieser Schlüssel jetzt ungültig wird, weil irgendjemand erfolgreich einen Terminal gehackt hat oder sonst was, dann kann der Netzbetreiber durch sein Netz eine Nachricht schicken, dass die Keyset Number 58 nicht mehr gültig ist und dann müssen die Terminals automatisch auf die nächsten Schlüsselpaare umschwenken mit der nächsthöheren Nummer oder so. Und der 8-Byte Schlüsselindex, das ist einfach eine fortlaufende Nummer, wobei dort festgelegt ist, dass der Schlüsselindex nur monoton steigen darf. Das heißt, er darf nur größer werden und er darf niemals kleiner werden. In dem Moment, wo die 8 Byte überlaufen, ist das Terminal gelöscht. Das löscht dann alle internen Schlüssel und das muss zur Reparatur. Das heißt, dort kann man theoretisch von außen dazwischen funken und kann die Terminals kaputt machen. Die müssen dann halt mit neuen Schlüsseln geladen werden. Bei manchen Dialekten ist es so, dass dort eine 8 Byte Zufallszahl plus 8 Byte Schlüsselindex verwendet wird und die Keyset-Nummer nicht übertragen wird, weil es sowieso nur einen Schlüssel gibt und der Netzbetreiber keinen Schlüsselwechsel im laufenden Betrieb kann. Ja. Dann am Schluss von jeder Nachricht ist immer wichtig, gibt es den Message Authentification Code. Das ist eine Kryptoprüfsumme über die ganze Nachricht und die wird auch mit dem aktuellen Session Key berechnet. Damit wird sichergestellt, dass man nicht irgendwelche Felder da drin ändern kann. Das ist auch das Erste, was das Terminal in jeder Nachricht, die es bekommt, wieder testen muss, ob das in Ordnung ist, und sonst muss die Nachricht verworfen werden. Dadurch, dass das eben eine kryptografische Prüfsumme ist, ist auch sichergestellt, dass man die nicht neu berechnen kann, ohne dass man den Schlüssel kennt. Ja, wenn jetzt so ein Terminal neu sich mit dem Netz verbindet, jeden Morgen oder so, wenn der Betreiber seine Kasse einschaltet, dann schickt es eben so eine 9000er-Nachricht an das Netz. Dort drin enthalten ist die Seriennummer von dem Gerät, die Keyset-Number und eine Zufallszahl. Der Server nimmt jetzt diese Zufallszahl, nimmt seinen Schlüssel, berechnet dort ein Single-Des bei den meisten Netzbetreibern von dieser Zufallszahl und diese Signatur wird zurückgeschickt und zusätzlich noch eine selbst erzeugte Zufallszahl vom Netzbetreiber. Das Terminal kann jetzt überprüfen, ob diese Signatur mit dem gleichen Schlüssel, den das Terminal auch besitzt, praktisch der gleiche Wert rauskommt. Und gleichzeitig muss das Terminal noch hingehen und muss von der zweiten Zufallszahl auch die Signatur berechnen und muss die wieder zurückschicken. Dadurch haben die sich gegenseitig bewiesen, dass sie im Besitz dieses geheimen Schlüssels sind praktisch. Das ist hier der Initialisierungsschlüssel, der ja ab hier SINI heißen wird. Genau. Genau. Und bei der zweiten Initialisierungsantwort wird auch noch der Schlüsselindex mitgeschickt. Das ist der Zähler, der beim Netzbetreiber für dieses Terminal mitläuft. Und das Terminal muss jetzt gucken, dass der größer gleich dem gespeicherten ist. Und wenn der größer ist, dann wird halt der interne hochgesetzt, bis auf den Wert, der dort mitgeschickt wird. Sollte der kleiner sein, muss das Terminal alle seine internen Schlüssel löschen und eine Fehlermeldung zurückschicken, weil dann hat irgendjemand erfolgreich zwischendrin Pakete reingeschmuggelt.
Und die Nummern in den Kassen sind irgendwie physikalisch geschützt?
Die Terminals müssen einen physikalischen Schutz haben. Also normalerweise ist das, sind die Sachen nicht in einem Flash gespeichert, sondern nur in einem batteriegestützten RAM. Und irgendwelche Sicherheitsmechanismen außenrum, sodass, wenn das Gehäuse geöffnet wird, das sofort alles vergisst. So. Wenn jetzt so eine Abbuchung oder eine Vorautorisierung bei einer Tankstelle passieren soll, dann schickt das Terminal eben jetzt so eine 200er-Nachricht an den Server. Dort drin muss die PAN drinstehen, damit der Server weiß, von wem was abgebucht wird, der Betrag, die verschlüsselte PIN und die Signatur. Und als Antwort kommt halt ein Antwortcode, der auch wieder signiert ist. Da kommen natürlich noch ein paar andere Zusatzdaten, aber die sind nicht für die grobe Übersicht nicht wichtig. Wenn es zurückkommt und der Antwortcode 0 ist, 0 steht dafür okay, dann steht da halt auf der Kasse, dass jetzt bezahlt ist, oder bei Tankautomaten wird jetzt die Zapfsäule freigeschaltet. Wenn nach dem Tanken der endgültige Betrag feststeht, dann wird eine Stornierung generiert, in dem wieder der PAN, der Betrag und die MAC drin steht. Und die muss so lange an den Netzbetreiber geschickt werden, bis der Netzbetreiber sagt, das ist jetzt okay. Das ist deswegen wichtig, weil da könnte eine Netzstörung vorliegen. Und dann würde dem Kunde ja zu viel Geld abgebucht werden. Also muss das so lange wiederholt werden, bis das praktisch angekommen ist. Ja. Also die Verschlüsselung war bis Ende dieses Jahres teilweise noch mit DES, aber netzintern schon seit 2 oder 3 Jahren Triple DES. Also das heißt, die Terminals haben das noch mit Single DES verschlüsselt und der Netzbetreiber hat es beim ersten Netzknoten dann umgeschlüsselt in Triple DES, weil das ZKA und die Banken nur noch Triple DES annehmen. Und ab dem Januar müsste eigentlich wirklich nur noch Triple DES da sein, zumindest so viel, wie man da irgendwo Auskunft bekommt. Das weiß man natürlich nicht so genau. Es gibt immer irgendwelche, die ihre Software nicht fertig kriegen. Ja. Um diese Session Keys zu berechnen, wird ein relativ simpler Algorithmus verwendet. Man nimmt den Schlüsselindex, der ist 8 Byte lang, die Terminal-ID, die ist 4 Byte lang und die Seriennummer, die ist auch 4 Byte lang, hat damit 16 Byte. Und diese 16 Byte, die verschlüsselt man jetzt einfach mit Triple DES mit dem Schlüssel für die PEC, also so ein Terminal hat einen Init-Schlüssel, einen Schlüssel für die PEC und einen Schlüssel für die MAC-Berechnung. Das sind 3 Schlüssel, die voneinander unabhängig sind und die sind in jedem Terminal drin. Mit dem PEC-Schlüssel wird jetzt praktisch ein dynamischer PEC-Schlüssel generiert, indem man das verschlüsselt und das Ergebnis ist dann der Schlüssel und für die MAC genauso. Der Schlüsselindex muss immer steigen, dadurch wird verhindert, dass man Nachrichten wieder einspielt. Man könnte ja gültige Nachrichten aufzeichnen und die als Antwort beim nächsten Mal tanken wieder mit einspielen und hoffen, dass man dann nochmal tanken kann für den gleichen Betrag oder so. Das wird damit praktisch verhindert. Und die Seriennummer und die Terminal-ID, die verhindern, dass man Buchungen von dem einen Terminal für Antwortcodes für das andere Terminal verwendet. Ja. Um die PEC, also die verschlüsselte PIN zu berechnen, muss man eben die PINs in dieses ISO 1 oder das ISO 0 Format bringen, auffüllen mit Zufallszahlen und dann wird es mit Triple DES und diesem Session Key, der vorher berechnet worden ist, verschlüsselt. Dann hat man wieder 8 Byte und diese 8 Byte werden dann verschickt. Der Netzbetreiber macht es dann im Normalfall wieder rückgängig, hat dann wieder die PIN und verschlüsselt das dann mit dem Schlüssel der jeweiligen Bank oder dem ZKA, je nachdem, wo es hingeleitet wird, und schickt es dann weiter. Ja. Dieser Message Authentication Code, der ist ein bisschen merkwürdiger Algorithmus. Ich schätze mal, der kommt davon, dass die Prozessoren in vielen Terminals nicht so besonders schnell sind und Triple DES einfach relativ lange dauert. Und zwar machen die da nicht Triple DES über die ganze Nachricht, sondern die teilen die Nachricht in 8 Byte Blöcke auf, füllen am Schluss noch mit Nullen auf, sodass man also nur vollständige 8 Byte Blöcke hat. Und für die Blöcke 0 bis n minus 1, also bis auf den letzten Block, berechnet man jetzt einfach den Des immer blockweise und macht immer XOR mit dem vorhergehenden Block. Und das, was rauskommt, ist sozusagen die vorläufige MEC mit Single Des. Und jetzt macht man mit dem letzten Block noch Triple Des. Ob das von der Sicherheit dem gleichen entspricht wie Triple Des über das Ganze, weiß ich jetzt nicht. Ist irgendwas für einen Kryptoanalytiker, das zu analysieren. Ob das der Schwierigkeit entspricht, keine Ahnung. Ich denke mal, das kommt einfach daher, dass da oft relativ langsame Z80er oder irgendwas in diesen Terminal noch drin sind, die einfach noch weiterverwendet werden wollen. Die alten Terminals sollen nur ein Software-Update kriegen. Und teilweise sind die Nachrichten relativ lange, gerade wenn dort irgendwelche Preisinformationen oder irgendwas drin sind, dann kann da schon mal irgendwie 512 Bytes in so einer Nachricht drin sein und davon kommen dann gleich 20, 30 Stück. Und wenn dann da so ein 1 MHz getakteter Prozessor Triple Des über alles berechnen soll, dann dauert das richtig lang. Da haben die auch ein richtiges Problem damit. Gerade mit diesen Offline-Buchungen nachts ist das Problem, dass die bis vor kurzem auch alle nochmal signiert worden sind. Also das heißt, die gesammelten Daten von den Kreditkartenbuchungen und so, die werden nachts übertragen und die wurden alle nochmal verschlüsselt, also signiert, dass die nicht geändert werden auf dem Übertragungsweg. Und diese Signierung dauert eben mit dem Triple Des relativ lange in den Terminals und die haben das Problem, dass sie dann mit den ganzen Terminals in ganz Deutschland bis morgens um 7 oder so nicht fertig werden. Und deswegen haben viele Netzbetreiber jetzt die Signierung für die Offline-Übertragung ausgeschaltet. Das spielt im Endeffekt auch nicht so die große Rolle, weil die ganzen Offline-Buchungen oft nicht im Terminal drin gespeichert sind. Die kann der Terminalbesitzer oder wenn es so ein elektronisches Kassensystem ist oder so, die kann der sowieso manipulieren. Also muss man die eigentlich auch nicht signieren, weil die liegen dort sowieso offen rum. Das sind ja auch alles Abbuchungen, die praktisch keine Abbuchungsgarantie haben. Dann ist eben wichtig diese Schlüsselverwaltung. Es werden eben nur symmetrische Schlüssel verwendet, keine asymmetrischen Schlüssel. Das heißt, die Schlüssel, die in den Terminals drin sind, sind die gleichen Schlüssel, die im Netz drin vorhanden sind. Und auf diese Schlüssel muss man relativ gut aufpassen. Sonst kann damit Unfug passieren. Also wenn bestimmte Init-Schlüssel oder so abhanden kommen, wäre das für den Netzbetreiber ein bisschen dumm. Denn aus bestimmten Init-Schlüsseln kann man die anderen Schlüssel alle ableiten oder kann sich damit von dem Netz neue Schlüssel geben lassen.
Also wenn man so ein Terminal zum Beispiel öffnen könnte, wenn man Schlüssel auslesen kann, wäre das eine interessante Sache oder was?
Teilweise. Also es ist so, dass die meisten das so machen, dass sie innerhalb von dem Netz 20, 30 Schlüssel haben und für jedes Terminal per Zufall oder mit einem Hash-Verfahren aus der Seriennummer ein paar davon auswählen und das in das Terminal reinladen. Das heißt, wenn man jetzt so einen Schlüssel kriegt, dann muss man immer noch bei einem anderen Terminal raten, man müsste jetzt mindestens 20 verschiedene andere Terminals dann abhören können, um die Chance zu haben, dass dort irgendwo eins dabei ist, was dann den gleichen Schlüssel verwendet. Ja. Dann ist es so, dass ein Teil der Schlüsselverwaltung bei dem Hersteller der Pinpads passiert. Der bekommt praktisch von dem Netzbetreiber einen Satz Urschlüssel, die werden nicht in die Pinpads geladen. Aus diesen Schlüsseln wird aus Seriennummer und Zufallszahl dann die Schlüssel abgeleitet, die in die Terminals geladen werden. Das Ganze muss in einer sicheren Umgebung passieren. Im Allgemeinen muss so ein Pinpad-Hersteller dazu irgendeinen Hochsicherheitsraum besitzen. Der hat dann meistens kein Fenster, ist irgendwo im Keller unten, dass man da nicht rein kann. Da gibt es irgendeine Tür, die man im Zwei-Augen-Prinzip öffnen kann. Also da müssen irgendwie zwei Leute gleichzeitig ihre PIN-Karte reinschieben oder ihren Fingerabdruck dran machen oder sonst irgendwas. Vier Augen, ja. Also. Und die ganzen Leute, die solche Schlüssel dann haben, die bekommen die immer nur getrennt mitgeteilt. Das heißt, so ein Terminalbetreiber, der muss dann mindestens zwei Sicherheitsbeauftragte besitzen und die bekommen persönlich, die müssen also da irgendwo hinfahren, jeweils mit XOR getrennte Schlüsselhälften mitgeteilt, über die man also erst mit XOR verbinden muss, um den richtigen Schlüssel wieder zu erhalten. Und jeder von den beiden ist darauf angewiesen, nicht mit dem anderen darüber zu sprechen, und die dürfen sich nicht gleichzeitig in dem Raum aufhalten und ich weiß nicht was. Da wird dann halt ein bisschen Aufwand gemacht, weil diese Schlüssel natürlich dementsprechend wichtig sind. Zumindest wichtiger als die nachher abgeleiteten Schlüssel.
Wie viele verschiedene Betreiber gibt es davon?
Weiß ich nicht. Also ich würde mal schätzen, in Deutschland sind es mindestens 10 oder so. Dann gibt es die statischen Schlüssel. Das waren eben diese drei Schlüssel, die in so einem Terminal drin sind. Dieser Schlüssel für die MAC-Berechnung, der Schlüssel für die PEC-Berechnung und der INIT-Schlüssel für die Initialisierung am Anfang. Und die werden vor der Auslieferung ins Terminal geladen. Und wenn dort nicht mehrere reingeladen werden, werden bei vielen Terminals diese Schlüssel für die Lebenszeit dieses Terminals drin sein. Das ist auch der Grund, warum die Netzbetreiber das nicht mehr so gerne haben. Die hätten gerne eine Möglichkeit, über das Netz auch neue Schlüssel auszuliefern, damit, wenn irgendwie ein Schlüssel unsicher wird oder so, man nicht die ganzen Terminals einsammeln muss. Die meisten Terminals sind aber noch statisch, sodass die Schlüssel also einmal reingeladen werden, und deswegen sind die Schlüssel natürlich auch gefährdet, wenn die irgendjemand klaut, weil das kostet dann richtig Geld, zu jeder Tankstelle und überall hinzufahren und mit einem Terminal da irgendwelche neuen Schlüssel reinzumachen. Oder teilweise, wenn das eben in sicherer Umgebung passieren muss, müsste man die tatsächlich abbauen und einsammeln und wieder durch neue ersetzen. Ja. Dann teilweise gibt es eben aus dem Grund schon Ersatzschlüssel drin. Das heißt, es werden eben nicht nur 3 Schlüssel reingeladen, sondern 6 Schlüssel. Also einfach nochmal die gleichen Schlüssel mit einer anderen Kennung, auf die man dann zur Not umschalten kann. Aber das Endziel sind praktisch dynamische Schlüssel oder Online-Schlüssel. Das heißt, das Pinpad besitzt nur noch so einen INI-Schlüssel. Und mit diesem INI-Schlüssel weist es sich gegenüber dem Netz aus. Und wenn es noch keine Schlüssel hat, bekommt es dann vom Netz welche ausgeliefert. So kann man auch neue Schlüssel an das Pinpad schicken. Was natürlich voraussetzt, dass dieser INI-Schlüssel nicht kompromittiert ist. Denn dann macht das Ganze auch wieder keinen Sinn. Dann kann man sich ja mit einem kompromittierten Terminal auch neue Pins schicken lassen. Der Vorteil ist halt, dass man jederzeit Schlüsseltausch machen kann. Man könnte das dann halbjährlich oder irgend sowas machen. Das bringt zumindest ein bisschen Sicherheit gegen Leute, die auf der Leitung mitsniffen und irgendwelche großen Analysen da laufen lassen. Wobei ich denke, wer so viel Aufwand treibt, der verdient sein Geld anderswo wahrscheinlich leichter, als da irgendwie so ein paar Abbuchungen zu fälschen. Ein Vorteil davon ist aber, die Schlüssel können ohne Kenntnis der Netzbetreiber eingebracht werden. Jetzt ist es ja so, dass die Netzbetreiber eigentlich ihre eigenen Schlüssel haben und dazwischen nochmal umschlüsseln. Und das ZKA und die Banken möchten das eigentlich nicht so gerne. Die hätten das natürlich lieber, die Netzbetreiber leiten das einfach nur durch. Das heißt, da werden INIT-Schlüssel in das Terminal eingebracht und die richtig wichtigen Schlüssel, die sind dann mit dem INIT-Schlüssel transportverschlüsselt, sodass der Netzbetreiber zwischendrin eigentlich über diese Schlüssel gar nichts weiß. Dadurch wird einfach die Menge an Personen, die potenziell über Schlüssel Bescheid wissen, einfach geringer. Ja. So werden jetzt die Schlüssel generiert beim Netzbetreiber. Der Netzbetreiber hat eben 10 bis 20 solche Masterschlüssel, sucht sich per Zufall für jedes Terminal einen aus. Die Kennung von diesen zufällig ausgesuchten muss er natürlich mit in dem Pinpad speichern, damit der Netzbetreiber nachher, wenn das Terminal sich meldet, auch den richtigen von diesen 20 als Gegenschlüssel verwendet, sonst geht es schief. Und dann wird einfach triple das von diesem Master, also mit dem Masterschlüssel von der Seriennummer mit dem Terminal berechnet. Und zwar wird die Seriennummer, die ist meistens irgendwie 4-Bit oder 8-Bit oder irgendwas, die wird so lange wiederholt, bis man halt die 16 Byte voll hat. Und einmal wird es XOR mit Hex 888 gemacht und einmal wird es XOR mit Hex 222 gemacht. Und wenn man das, was dabei rauskommt, triple das verschlüsselt mit diesem Masterschlüssel, dann kommt eine 16 Byte lange Zahl raus, und diese 16 Byte lange Zahl, die sind dann jeweils die Schlüssel für SMAC und SPEC. Bei SINI macht man das gleiche nur ohne das XOR und schmeißt auch noch nimmt nur die rechten 8 Byte, weil man dort ja nur Single Des hat. Wobei es mittlerweile auch Netzbetreiber gibt, die das Protokoll dort modifiziert haben und dort auch Triple Des verwenden. Das ist natürlich sinnvoll. Ja, hier sieht man das nochmal im Überblick. Das ist ein bisschen klein geworden, aber sonst passt da nicht alles drauf. Das heißt, am Anfang steht die Seriennummer von dem Terminal ganz oben. Und der Netzbetreiber-Key als Schlüssel, das wird Triple-Desk verschlüsselt mit diesen verschiedenen XOR-Werten und daraus kriegt man diese drei Schlüssel, den S-PAC, den S-INI und den S-MAC. Das Ganze passiert beim Hersteller in dieser sicheren Umgebung, wird dann in das Terminal reingeladen und das Terminal macht jetzt bei jeder Abbuchung oder bei jeder Authentifizierung mit dem Schlüsselindex der Terminal-ID und der Seriennummer als Daten und wieder Triple-Desk die dynamischen Schlüssel, die sind dann da weiter unten, die DS-PAC und DS-MAC. Die werden wiederum als Schlüssel verwendet, um die PIN zu verschlüsseln und um die Signatur auf die Nachricht drauf zu berechnen. Ja. Das war jetzt der Überblick, wie das funktioniert und damit wäre der Vortrag schon am Ende und ja, wer noch Fragen hat. Ja, man kann also im Netz. Ja.
Ja, ich wollte bloß wissen, ob da irgendwelche Fachliteratur zugänglich ist und so weiter.
Also man kann da den Google oder so ein bisschen zu quälen und man findet da die ein oder andere Publikation dazu. Ja, also ich kann mal versuchen, eine Liste davon zusammenzustellen, was ich da gefunden habe. Und man muss aber dann schon einige Publikationen lesen, bis man dann so den Zusammenhang praktisch sieht. Also das ist meistens nicht so voll detailliert veröffentlicht, sondern da wird halt, der eine schreibt irgendwie, warum oder weshalb dieses Verfahren nun besser ist und der andere schreibt was anderes und da muss man dann ein bisschen raten, was da nun gemeint ist. Und das heißt dann auch bei jedem anderen, beim einen heißen die Schlüssel irgendwie so und beim anderen heißen die anders.
Also ich wusste nicht, dass es da Stornierungen gibt und finde es auch hochinteressant. Meine Frage ist jetzt diesbezüglich, muss die Stornierung denn in einem bestimmten Zeitrahmen passieren? Muss die vom gleichen Netzbetreiber kommen? Weil ich kriege ja auch solche Informationen anscheinend auf meinem Ausdruck, wie die entsprechende Transaktionsnummer ist damit drauf und wieso kann ich da keine passende Stornierung irgendwo nochmal mitsenden, die zu dieser Transaktion dann gehört?
Ich denke, dass die Stornierung wahrscheinlich nur vom gleichen PIN-Pad ausgeht und wahrscheinlich auch irgendwo auf plus minus 24 Stunden oder sowas gefixt ist, denn danach machen die ja ihre Abrechnung und es wäre dann relativ kompliziert, das wieder rückgängig zu machen, wenn es mal abgebucht ist. Also ich denke, bei den EC-Karten ist es so ähnlich, dass es also bis nachts oder so, wenn die Daten übertragen werden, wird es dann korrigiert.
Wie lange dauert das eigentlich zwischen Sperren der Karte bei der Bank und beim Netzbetreiber?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also das hängt auch davon ab. Das hängt davon ab, wie oft die Sperrlisten abgerufen werden. Also es gibt ja die Option zum Beispiel bei dem Abbuchen mit Unterschreiben, dass man die Sperrlisten überhaupt nicht abruft. Und dann ist es einfach Risiko des Händlers. Der Händler kriegt nachher sein Geld nicht und der hat dann einfach Pech. Und der Händler muss abwägen, ab welchem Betrag er so eine Sperrlistenabfrage macht.
Ja gut, aber der Händler macht ja jedes Mal eine Abfrage, ob die Karte jetzt gesperrt ist oder nicht.
Ja, wenn er,
und selbst wenn er zum Beispiel
die Buchung mit Unterschrift macht, dann braucht er diese Abfrage nicht zu machen, weil die Abfrage ihn 10 Pfennig kostet. Und da ist es einfach ein Rechenbeispiel, bei wie viel Buchungen meistens nach einer gewissen Anzahl von Buchungen standardmäßig sowieso, nach einer gewissen Anzahl von Stunden macht es das Pad und wenn man über 60 Mark oder ich weiß nicht, irgendeinen Betrag macht, dann wird es auch nachgefragt. Dann hängt es natürlich noch ein bisschen davon ab, wie lange es dauert, bis die Nachricht durch die Netzbetreibernetze durchgegangen ist, aber ich denke, das müsste relativ schnell da durchgehen, also im Bereich von einer Stunde oder so.
Also ich habe Verzögerungen von 2 bis 3 Tagen, also
ja, das sollte nicht vorkommen, aber bei Abbuchung mit Unterschrift spielt es im Endeffekt im Normalfall für den Besitzer nicht so eine Rolle, außer die Unterschrift sieht sehr ähnlich aus, dann hat man natürlich ein Problem, das ein bisschen nachzuweisen. Ich weiß nicht, was dann genau passiert, wenn man jetzt sagt, man war das nicht, dann bekommt der Laden ja die Adresse im Gegenzug von der Bank mitgeteilt und der muss dann praktisch privatrechtlich da irgendwas tun dagegen und hat diesen Zettel mit der Unterschrift drauf als Beweis. Da die Läden da aber eigentlich nie besonders groß drauf gucken, kann man wahrscheinlich relativ lange mit so einer Karte einkaufen. Also ich habe auch schon Tankstellen gesehen, die das Lastschriftverfahren benutzen, ohne dass man unterschreiben muss. Also da schiebt man seine Karte rein und es steht dran, wenn man seine Karte da reinschiebt, dann gilt das als Unterschrift und damit stimmt man diesem Unterschreiben zu. Damit, sowas gibt es tatsächlich, ja. Ich frage mich, was passiert, wenn man da mit der EC-Karte von einem Bekannten bezahlt und sich vorher zwei Streifen Alufolie auf das Nummernschild geklebt hat, weil ich meine, normalerweise haben die Tankstellen eben einen Videofilm, sodass man die Nummernschilder sieht, aber das kann man ja alles verhindern, dann bleibt der Tankstellen, ja, zu Fuß macht es nicht so Spaß, 60 Liter Benzin wegzutrinken. Theoretisch ja. Es gibt zwar ein Sicherheitsmerkmal auf den EC-Karten, das wird aber höchstens von EC-Kartenautomaten gecheckt und auch dort ist es meistens ausgeschaltet, weil das zu viel Fehlererkennung und solche Sachen gegeben hat.
Meinst du dieses
Kartenmarkt? Ja. Die muss es natürlich schon geben. Da stehen natürlich noch so Kartenrausgabenummer und Gültigkeitszeitraum und solche Sachen drauf, die sollten natürlich auch stimmen, sonst, weil die werden mit übertragen, praktisch bei der Prüfung, zumindest bei Online-Prüfungen fällt es dann gleich auf. Ja, also wir haben auch schon mal eine EC-Karte kopiert und es dazu verwendet, dass ein zweiter Zugriff auf die Kontoauszüge hatte, das funktioniert ganz gut. Man darf sie nur nicht aus Versehen in den EC-Kartenautomat stecken, dann ist sie gleich eingezogen. Dem fällt es irgendwie auf, dass die weiß ist oder dass die sonst irgendwie passt. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man beim Einkaufen im Supermarkt irgendeine weiße Karte zeigt. Müssen wir mal ausprobieren.
Du hast vorhin gesagt, dass die Sperrlisten werden gecached. Oder die Überprüfung von der Karte?
Ja, diese Listen, welche Karten gesperrt sind, werden bei den Netzbetreibern praktisch gecached, damit die nicht die ganze Zeit durchs Netz fließen.
Und wie oft wird denn das aktualisiert?
Keine Ahnung. Da muss man den Netzbetreiber fragen, der wird dazu keine Auskunft geben. Das sind alles Daten, wo die Netzbetreiber einem keine Auskunft dazu geben werden.
Noch eine Frage, gibt es eine URL, wo du die Slides zugänglich machst?
Ja, also ich kann die Folien auf jeden Fall irgendwo hinlegen, keine Ahnung, wenn es hier irgendwo einen großen FTP-Server oder irgendwas gibt, werde ich es drauf machen oder ich denke mal, dass hier auf den offiziellen Webseiten soll das wahrscheinlich auch irgendwo drauf. Nee, aber da kann man es drauf machen, ich weiß es nicht, wer die einsammelt oder wie das funktioniert, keine Ahnung.
Wie verbinden sich denn die Terminals zum Netzbetreiber? Ist das eine dauerhafte Verbindung oder ist das jedes Mal Die on Demand oder wie funktioniert das üblicherweise?
Ja, da gibt es verschiedene Verfahren. Also es gibt erstaunlicherweise noch einige, die DATXP oder sowas benutzen und dafür richtig Geld löhnen und die Telekom freut sich richtig, weil das der einzige Grund ist, warum sie ihre Netze noch verkaufen können. Es gibt aber auch welche mit ISDN, die sich praktisch einwählen und wieder auflegen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, den D-Netz-Kanal von ISDN von der Telekom anzumieten. Der kostet aber auch irgendwie 250 Mark im Monat oder so.
Die ISDN-Gebühren zahlt dann der PIN-Card-Aufsteller,
also
der Apothekenbesitzer oder derjenige, der dem die...
Weiß ich nicht, einfach mal anfragen. Ja, das hängt immer sehr davon ab, ob sie Lust haben, solche Terminals mehr zu verkaufen. Also die Sparkasse oder so, die freuen sich immer sehr, wenn man Terminals nimmt, die explizit großes Schild drauf haben, dass man hier mit Geldkarte bezahlen kann, weil das der Sparkasse ihr Lieblingsprojekt ist und das einfach den Bach runtergeht, weil es niemand haben will. Aber die Sparkasse muss dort viele Millionen dafür ausgeben, dass das trotzdem kommt. Und die zahlen da einem dann sogar irgendwie für ein Jahr lang das Terminal umsonst und so, wenn man möglichst alle Abbuchungen über Geldkarte macht und weiß nicht was. Deswegen gibt es auch irgendwelche Zigarettenautomaten mit Geldkartenfunktionalität und all solche Sachen, die eigentlich niemand braucht. Habe ich nichts davon gehört, also weiß ich nicht.
Wie schwierig ist es, so ein Terminal zu bekommen? Also jetzt im offiziellen Weg.
Einfach für 50 Mark Gewerbeschein besorgen und Terminal bestellen.
Das geht so.
Das geht so. Ich weiß nicht, was die sagen, wenn man es kaputt wiederbringt. Ja. Also man muss dann auch irgendwie mindestens 3 oder so bestellen, weil 1 braucht man zum Auseinanderschrauben, um rauszufinden, was für Sicherheitsmerkmale es drin gibt, hat dann erst beim 2. eigentlich die Chance, irgendwie reell dort einen Angriff drauf zu machen, weil wenn man blind das aufschraubt, dann ist es eigentlich tot, bevor man gemerkt hat, was da drin ist, weil das weiß man einfach nicht. Also es gibt da sehr kuriose Methoden. Es gibt welche, die haben Druck innen drin, der über einen Sensor gemessen wird. Es gibt welche, die werden innen drin mit Infrarotpulsen ausgeleuchtet und das wird wieder gemessen über irgendwelche Spiegel, die da drin sind. Und es gibt welche mit Leiterschleifen im Gehäuse, die noch in irgendwelches biegsames Material drin sind, sodass die beim Bohren garantiert kaputt gehen. Und da gibt es also zig Varianten. Die Tendenz geht dazu, dass man immer mehr der wichtigen Sachen in Chipkarten reinbaut, dann spart man sich die aufwendige Mechanik. Das heißt, man kann die ganze wichtige Handling-Sachen in irgendwelche Chipkarten mit einbauen, die an sich geschützt sind, weil man die nicht aufmachen kann.